Vater, danke für das Geld, das du uns zur Verfügung stellst und das wir dir geben können, dass du es wirken lassen kannst. Und ich möchte dich bitten, dass du Simon segnest, dass du ihm gute Gedanken und gute Worte gibst, die in unser Herz treffen, die uns anrühren und die uns mehr verstehen lassen von dir. Habt du Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier frei versammeln dürfen und dass wir von dir lernen dürfen. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja? Gut. Ja, das Thema lautet heute der Ort des Neubeginns. Und Tobias hat es schon erwähnt, es geht um Vergebung. Es geht um Gottes grenzenlose Liebe. Das ist ein Zufall vielleicht, dass du damals auch schon die Leitung hattest, als ich das letzte Mal über ein ähnliches Thema gepredigt habe, auch um Vergebung. Ja, wir können so dankbar sein für diesen Ort des Neubeginns. Überhaupt, wir können so dankbar sein, dass uns im Leben ein Neubeginn ermöglicht wird, dass Gott uns einen Neubeginn schenkt. Bist du noch dankbar für deinen persönlichen Neubeginn mit Gott? Wenn du einen gemacht hast, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus und zu dem, was er dir ermöglicht in deinem Leben, dass du neu anfangen kannst? Es soll heute um Petrus gehen. Petrus war einer dieser Menschen, der diesen Neuanfang sehr intensiv erlebt hat. Und bevor wir die eigentliche Geschichte betrachten, gibt es erstmal eine Vorgeschichte. Wir können die eigentliche Geschichte nicht ohne die Vorgeschichte verstehen. Deswegen erstmal die Vorgeschichte aus der Sicht von Petrus. Sag mal, du warst doch auch mit diesem Jesus zusammen, fragte mich die Frau, die neben mir am Kohlenfeuer stand. Ich schüttelte heftig den Kopf. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, sagte ich und wärmte meine Hände weiter am Feuer. Doch schon nach kurzer Zeit rief eine andere Frau rüber und zeigte sogar mit dem Finger auf mich. Hey, der war doch auch mit dabei. Der gehört doch auch zu diesem Jesus. Ich hob die Hand zum Eid und sagte, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Was wollt ihr alle von mir? Aber die Leute ließen nicht locker. Doch, du sprichst doch so wie er. Du hast den gleichen Dialekt. Du bist einer von diesen Jesus-Leuten. Da fing ich an, lauthals zu rufen, ja, ich fing an, mich zu verwünschen und sagte immer wieder, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Dann waren die Leute schließlich ruhig. Doch dann krähte der Hahn. In diesem Moment brach meine ganze Welt zusammen. Ich musste an Jesus denken, wie er mir gesagt hatte, Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Und nun? Ich konnte nicht mehr an mir halten und lief weg. Ich weinte und weinte. Was hatte ich bloß getan? Immer habe ich den Mund so voll genommen, aber jetzt ist es wohl vorbei. Ich kann es nicht mehr ungeschehen machen. Soweit die Vorgeschichte. Dieser Petrus hat jämmerlich versagt, obwohl er sich so einiges vorgenommen hat. Er hat Jesus verleugnet und das nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Und wir wissen, kurz davor hat der Petrus noch ganz große Töne gespuckt, hat gemeint, Jesus, wenn alle dich verlassen, wenn alle anderen weglaufen aus Angst, aus Menschenfurcht, aus Feigheit. Jesus, ich bleib bei dir. Auf mich kannst du dich felsenfest verlassen. Ich bin doch dein Petrus, ich bin doch dein Fels. Ich werde mich nicht verkrümeln, wenn es brenzlig wird. Aber dann kam es komplett anders. Als es wirklich brenzlig wurde, bekommt Petrus kalte Füße. Und er verleugnet Jesus. Er verleugnet seinen Herrn, seinen Meister, seinen Heiland, seinen Erlöser, seinen Freund. Er sagt, ich kenne diesen Menschen gar nicht. Und jetzt stell dir mal vor, ein ganz guter Freund von dir oder vielleicht ein ganz guter Mitarbeiter in deiner Firma wird es so etwas hinter deinem Rücken über dich sagen. Ich kenne diesen Menschen gar nicht. Das heißt doch, ich will mit diesen Menschen überhaupt nichts zu tun haben. Ich will mich überhaupt nicht mit diesen Menschen identifizieren. Was würde das in dir auslösen? Das wäre doch ein kolossaler Vertrauensbruch. Das würde doch die Grundfeste einer Beziehung komplett erschüttern. Ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Und dann gibt es dieses schreckliche Erwachen, als der Hahn kräht. Als der Hahn kräht, da kapiert Petrus plötzlich, was er hier angerichtet hat. Ihm fällt es wie Schuppen von den Augen. Ich habe meinen Jesus, meinen Freund und Heiland, ich habe ihn verraten, ich habe ihn verleugnet. Ich bin ihm untreu geworden. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte es besser machen. Ich hatte so gute Vorsätze und ich habe es nicht geschafft. Und dieser Petrus, über den Jesus sagt, du bist Petrus, du bist der Fels, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, der fühlt sich jetzt alles andere als ein Felsen. Er fühlt sich eher wie so ein kleiner, zerknirschter Kieselstein. Petrus hat jämmerlich versagt. Und die Frage ist, wie geht Jesus mit Versagern um? Wie geht Jesus mit meinem persönlichen Versagen um, wenn ich es wieder nicht geschafft habe? Trotz allen guten Vorsätzen, Jesus, ich bleibe dir treu. Jesus, ich will es gut machen. Jesus, du kannst dich auf mich verlassen zu 100%. Ich bin doch deine Nummer eins. Und dann falle ich schon wieder auf die Schnauze. Ich habe es nicht geschafft. Wie geht Jesus mit diesem Versagen von uns allen um? Jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Und diese eigentliche Geschichte, um die es heute schwerpunktmäßig gehen soll, die lesen wir in Johannes 21, Vers 15. Und dazwischen, zwischen der Vorgeschichte und der eigentlichen Geschichte, geschah Karfreitag und Ostern. Geschah Kreuz, Tod und Auferstehung. Ist Jesus am Kreuz gestorben und dann später wieder auferstanden vom Tod. Und in Johannes 21, da lesen wir von einer wunderbaren Begegnung. Es ist vielleicht die überhaupt schönste Begegnung im ganzen Neuen Testament, wie ich finde. Ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Petrus und Jesus am See Genezareth. Jesus begegnet den Jüngern immer wieder, das ist so wunderbar, nach der Auferstehung an verschiedenen Orten und dann auch an diesem Ort am See Genezareth, wo sie so viele gemeinsame Erlebnisse hatten. Und Jesus bereitet den Jüngern erstmal Frühstück vor und zu. Und dann frühstücken sie zusammen und dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, komm mal mit, ich muss mit dir reden. Und dann kommt es zu diesem wunderschönen Vier-Augen-Gespräch, Johannes 21, Abvers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Und dann geht es weiter in Vers 20. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, das war Johannes, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte: Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Was ich an diesem Abschnitt, an dieser Begegnung zwischen Petrus und Jesus besonders schön und wertvoll finde, ist, dass Jesus dem Petrus überhaupt keine Vorwürfe macht. Er schmiert ihm die Geschichte von damals nicht nochmal aufs Brot. Er hält ihm auch keine Standpauke von wegen: Petrus, wie konntest du nur? Du hast mich total enttäuscht. Nein, macht er nicht. Sondern Jesus begegnet dem Petrus mit einer grenzenlosen Liebe, mit einer Vergebungsbereitschaft, mit der Petrus überhaupt nicht gerechnet hätte. Warum? Jesus hat ihm bereits vergeben. Weil, wie gesagt, kurz davor Jesus an diesen Ort ging. An diesen Ort, wo wir einen Neubeginn erfahren können. Ans Kreuz. Er wusste, dass er diesen Weg für uns gehen wird. Dass er diesen Weg gehen muss. Dass er diesen Weg für Petrus gehen muss. Für seine Schuld, für alle seine Vergehen in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Nicht nur das eine Mal, dieses Versagen, diese Verleugnung, sondern jede einzelne Schuld. Alles, was Petrus je in seinem Leben vermasselt, versemmelt hat. Für den Petrus ging Jesus an dieses Kreuz. Und wenn wir das Ganze zeitlich nochmal betrachten, erst dieses Versagen, dann das Kreuz und dann der Neubeginn, die Vergebung. Und so ist es auch bei uns. Zwischen Versagen, zwischen Schuld und Neubeginn steht immer das Kreuz. Und es gibt keinen Umweg und keine Abkürzung als durch das Kreuz. Wir brauchen das Kreuz. Wir leben von der Kraft des Kreuzes. Paulus sagt mal: Die Botschaft vom Kreuz ist für uns eine Kraft Gottes. Es ist eine Dynamis, eine Power, eine Kraft, die wir für unser Leben haben. Und es gilt, dass wir uns immer wieder nach diesem Kreuz ausrichten. Ich habe mir das angewöhnt, dass ich jeden Tag morgens Gott einfach Danke sage für das Kreuz. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, ich danke dir, dass du deine ganze Liebe für mich gezeigt hast, für mich Sünder, für mich, der ich den gleichen Namen trage wie dieser Simon Petrus. Danke, dass du für mich diesen Weg gegangen bist. Danke, dass du die Erlösung erwirkt hast. Danke, dass ich einen Neubeginn habe, dass ich Gnade habe, dass ich Wiederherstellung bekomme durch das Kreuz. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was Jesus am Kreuz getan hat. Nicht nur in dieser Passions- und Osternzeit, sondern immer Tag für Tag aufs Neue. Jesus, danke für das Kreuz. Bist du noch dankbar für das Kreuz? Bist du dankbar für das, was Jesus für dich getan hat? Er hatte dich vor Augen, als er dort seinen letzten Atemzug machte. Er hatte dich vor Augen, dein Leben, deine Zukunft, dein ewiges Heil, als er dort jämmerlich gestorben ist. Bist du noch dankbar für diese Möglichkeit des Neubeginns, für diesen Ort, wo du neu anfangen kannst, aus Gnade, nicht weil du es verdient hättest? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Golgatha, da wo das Kreuz stand, war zur Zeit Jesu eine Mülldeponie. Es war die Mülldeponie von Jerusalem. Es war eine Müllhalde, es war eine Müllkippe. Den ganzen Schrott, den ganzen Unrat, den ganzen Müll einer Stadt wurde dort abgelagert am Fuße dieses kahlen Hügels Golgatha. Und ich finde es so bezeichnend, dass das Kreuz mitten auf einer Müllhalde von einer Mülldeponie stand. Und das heißt doch, dass ich immer wieder meinen ganzen Schrott aus meiner Vergangenheit, aus meiner Gegenwart und das, was noch kommen wird, immer wieder dort abladen darf, an diesem Ort des Neubeginns. Ist es nicht wunderbar? Ich muss es nicht mit mir rumtragen. Ich muss es nicht bis zu meinem Lebensende mit mir rumschleppen, was mich belastet, was mich runterzieht. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du denkst, ich weiß nicht, ob dieser Ort wirklich für mich der Ort des Neubeginns ist. Ich weiß nicht, ob ich meine Schuld dort wirklich entsorgen lassen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich es doch selber tragen. Ich weiß nicht, ob Jesus für diese eine Sache in meiner Vergangenheit, dieses eine Ding, ob er auch mir dafür vergeben kann. Wisst ihr was? An diesem Karfreitag, da hingen links und rechts von Jesus zwei Schwerverbrecher am Kreuz. Und der eine, der hat sich nur lustig gemacht über Jesus und der andere hat gesagt, Jesus, denke an mich, wenn du in die Herrlichkeit, in das Paradies jetzt eingehen wirst. Und Jesus hat gesagt, wahrlich, auf alle Fälle, ich verspreche dir, du wirst mit mir die Ewigkeit verbringen. Weil dieser eine Schwerverbrecher mit seinem ganzen Schrott, mit all dem, was er angestellt hat in seinem Leben, gesagt hat, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Erlösung. Ich brauche das Kreuz. Ich brauche das, was du neben mir am Kreuz getan hast. Und egal, was es ist in deinem Leben, egal, wie schwer die Last ist, egal, was du über dich denkst, es gibt keine Schuld, die zu groß wäre, dass Gott sie dir nicht versöhnen und vergeben könnte. Deswegen komm zu Jesus und nimm das in Anspruch, was er für dich getan hat. Zurück zu Petrus. Jesus schenkt ihm einen Neubeginn. Und für diesen Neubeginn gibt Jesus dem Petrus drei Dinge mit auf den Weg. Das erste, er stellt ihm eine Frage. Er möchte wissen von Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und interessant ist, dass Jesus gleich dreimal fragt, Petrus, hast du mich lieb? Nicht nur einmal, sondern dreimal. Der Petrus, er kapiert plötzlich, was Jesus hier andeutet. Ja, ich habe dreimal Jesus verleugnet und jetzt fragt er mich dreimal, ob ich ihn lieb habe. Er wird daran erinnert, was er getan hat. Aber gleichzeitig sagt Jesus, meine Liebe reicht, meine Vergebung reicht aus für deine Zukunft. Hast du mich lieb? Und bevor Jesus dem Petrus eine Aufgabe anvertraut, will er erstmal wissen, hast du mich wirklich lieb? Und so macht das auch mit uns. Bevor er uns eine Aufgabe irgendwo anvertraut, in der Gemeinde, im Reich Gottes, will er erstmal prüfen, hast du mich lieb? Ist es wirklich die Liebe, die die Grundlage für deinen Dienst ist? Ist es wirklich die Liebe zu Jesus, die deine Motivation ist? Jesus fragt uns immer wieder nach der Liebe. Die Leistung ist ihm nicht wichtig erstmal. Der Job, den du tust, ist ihm erstmal nicht wichtig. Er fragt nach der Liebe. Bist du motiviert von der Liebe zu Jesus? Und egal, ob jemand in der Gemeindeleitung steht oder nach dem Gottesdienst Kaffee kocht, egal, ob jemand eine Kleingruppe leitet oder sich um die Finanzen kümmert, wir alle brauchen diese Grundlage. Wir brauchen die Liebe zu Jesus, die uns motiviert und die auch unseren Dienst dann zur Entfaltung bringt. Durch die Liebe bekommt das, was wir tun in der Gemeinde, eine ganz, ganz neue Qualität. Deswegen fragt Jesus immer wieder, hast du mich lieb? Und so hat er es auch mit einer Gemeinde gemacht, die Gemeinde in Ephesus. Wir lesen von ihr im Buch der Offenbarung, in den Sendschreiben. Das sagt Jesus zu dieser Gemeinde, ich sehe, was ihr alles tut. Ich sehe euren Gemeindebetrieb. Ich sehe, dass ihr vieles auf die Beine gestellt habt. Und ich schätze das an euch. Ihr bekommt wirklich mein Lob dafür. Aber dann sagt Jesus zu dieser Gemeinde, es gibt eine Sache, die ich wirklich bei euch vermisse. Und es tut mir im Herzen weh. Und er spricht sie an auf diese erste Liebe, die mal da war, die mal gebrannt hat und irgendwann im Lauf der Jahre auf der Strecke geblieben ist. Und das tut Jesus im Herzen weh. Und er sagt, ich möchte von euch, dass ihr zurückkehrt zu dieser ersten Liebe, weil die Liebe ist das Wichtigste. Die Liebe zu mir, die Beziehungspflege zu mir ist das Allerwichtigste. Zu mir, dem Bräutigam, der ich bald kommen werde. Hast du mich lieb? Das fragt Jesus dich heute und mich. Hast du mich wirklich lieb? Ist die Liebe deine Motivation? Oder ich mach's halt, weil es sonst keiner macht. Das gibt's ja auch. Das Zweite folgt auf das Erste. Das Zweite, was Jesus zu Petrus sagt, ist: Sorge für meine Schafe. Sorge für meine Schafe. Ich finde es so interessant, Jesus gibt ganz am Anfang, bei der allerersten Begegnung mit Petrus, ihm bereits eine Berufung. Und er sagt: Petrus, ich möchte, dass du ein Menschenfischer wirst. Ich möchte, dass du Menschen in meine Nähe ziehst. Und er wiederholt oder er bestärkt diese Berufung noch ein zweites Mal in Matthäus 16. Da sagt er: Simon, du bist Petrus und auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt könnte man denken, okay, Petrus hat versagt, er hat es versemmelt, jetzt ist es vorbei mit dieser Berufung, jetzt ist es vorbei mit dem, was Gott für ihn vorhat. Aber nachdem Jesus fragt, hast du mich lieb, gibt er ihm diesen Auftrag erneut und er bekräftigt diese Berufung: Weide meine Schafe. Achte auf meine Gemeinde, sorge für meine Lämmer. Das ist eine große Verantwortung. Aber zuerst die Liebe und dann der Job, die Aufgabe. Ich finde es so wunderbar, dass Gott an uns festhält. Seine Berufungen für unser Leben können ihn nicht gereuen, sagt die Bibel. Er hält an uns fest. Wenn Gott dir eine Berufung gegeben hat in der Vergangenheit, und es kam vielleicht zu Krisen, es kam zu Turbulenzen in deinem Leben, erinnere dich daran, Jesus hält an dir fest. Er hält an dir fest. Er hat was mit dir vor. Nicht, weil du perfekt wärst, nicht, weil du es verdient hättest, sondern weil er gnädig ist. Weil er gut zu uns ist. Es kommt nicht auf unser Gutsein drauf an, auf unsere Güte, sondern auf seine Güte. Es kommt drauf an, dass er treu ist, dass er gnädig mit uns umgeht. Und manchmal beim Lesen dieser Geschichte denkt man, wahrscheinlich war Jesus total schockiert und enttäuscht und überrascht, dass Petrus sowas bringen konnte, aber Jesus hat es im Vorfeld genau gewusst. Er hat gesagt: Petrus, du wirst mich verleugnen. Und in Lukas 22, Vers 32, da sagt Jesus noch was anderes und das finde ich so interessant. Er sagt zu Petrus: Ich habe für dich gebetet. Ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, und das ist jetzt der Fall, Erneuerung der Beziehung, so stärke den Glauben deiner Brüder. Ist das nicht wunderbar? Vor dem Hintergrund seines Versagens soll der Petrus jetzt anderen dienen, soll er die Brüder und die Schwestern stärken im Glauben. Und ich stelle mir einfach vor, wie der Petrus mal da vorne stand in der Gemeinde in Jerusalem in einem Gottesdienst und gesagt hat: Leute, ihr wisst, ich bin der Petrus. Und ich habe Jesus verleugnet. Ich habe es versemmelt. Ich bin nicht dieser Petrus, dieser felsenstarke Typ. Wenn ich das bin, dann nur durch die Gnade Gottes. Und ich kann mir vorstellen, jeder, der das da gehört hat in diesem Gottesdienst, der wurde ermutigt. Wenn der versagt und wenn der Neubeginn bekommt von Jesus, dann kann das in meinem Leben auch geschehen. Und vor diesem Hintergrund dienen wir auch hier in der Gemeinde. Nicht, weil wir es irgendwie besser hinbekommen würden, sondern weil wir Gnade erfahren haben, weil wir einen Neubeginn bekommen haben von Jesus. Vor diesem Hintergrund können wir anderen barmherzig begegnen und sagen: Du, ich krieg's auch nicht besser hin. Es ist nur die Gnade. Das Dritte, was Jesus sagt, Jesus sagt, folge mir nach. Am Ende dieses Vier-Augen-Gesprächs, da sieht der Petrus aus dem Augenwinkel den Johannes. Und für mich ist es manchmal unerklärlich, wie der Petrus plötzlich dieses Vergleichsdenken hier hat. Jesus, was ist mit dem da? Was hast du mit dem da vor, mit dem Johannes? Er vergleicht sich mit einem anderen. Das tun wir ja auch immer wieder. Und der Petrus, ich glaube, das war wirklich eine Schwachstelle von ihm, dass er sich ständig mit anderen verglichen hat, weil er die Nummer eins sein wollte. Ich bin ja eh der Größte und der Beste. Und dann hat er sich verglichen, wer ist beliebter, er oder ich? Wer ist erfolgreicher, er oder ich? Wer bekommt mehr Applaus, er oder ich? Wer bekommt mehr Segen, er oder ich? Und jetzt fragt er Jesus tatsächlich, Jesus, was hast du mit dem vor, mit dem Johannes? Und was sagt Jesus? Petrus, was geht es dich an? Tolle Antwort. Petrus, was geht es dich an? Es geht dir überhaupt nichts an, was ich mit dem Johannes vorhab. Hör doch mal auf zu vergleichen. Ich habe einen Weg mit Johannes und ich habe einen Weg mit dir. Ich habe einen individuellen Weg mit ihm und mit dir. Ihr könnt euch nicht vergleichen. Dein Lebensweg ist unvergleichbar. Du bist ein Original. Er ist ein Original auch. Und weil du als Original einzigartig von Gott geschaffen worden bist, hör auf mit dem Vergleichen und lebe nicht als eine Kopie eines anderen. Du bist geliebt. Du hast eine ganz eigene Berufung. Du hast ganz eigene Talente. Du hast ein eigenes individuelles Aussehen, Begabung, was auch immer. Du bist einzigartig. Gott hat dich einzigartig geschaffen. Deswegen gilt auch für uns alle, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Und wenn Jesus vielleicht den anderen mehr segnet oder wenn es dir vielleicht nur so vorkommt, so what? Dann ist es halt so. Er segnet dich auch. Du bist auch ein Kind Gottes. Er hat mit dir auch was vor. Aber hör auf, dich zu vergleichen. Und vielleicht sagt Jesus zu uns heute Morgen auch, was geht es dich an? Was geht es dich an, was ich mit dem anderen vorhab? Lebe du als der Mensch, den ich ausgedacht habe und geschaffen habe. Und dann sagt Jesus, folge mir nach. Und das ist ja auch die tägliche Herausforderung für uns alle, dass wir immer wieder im Blickkontakt mit Jesus bleiben, dass wir auf ihn schauen und nicht auf die Umstände und nicht auf andere Menschen, sondern auf ihn. Folge mir nach heißt, dass wir immer wieder auf ihn schauen, auf Jesus. Ihm nachfolgen. Von ihm hören. Folge mir nach. Das ist die ganz große Lektion für Petrus und auch für uns. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Blaise Pascal, der hat mal gesagt, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Ich lese es nochmal vor. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Glaubst du das? Dass Jesus aus den zerbrochenen Einzelteilen deiner vielleicht zerrütteten Biografie etwas Ganzes machen kann? Glaubst du, dass Gott in der Lage ist, aus den vielen verschiedenen Einzelteilen, die manchmal so unsortiert vor deinem Leben liegen, dass er etwas Wunderschönes machen kann? Gib ihm doch diese Bruchstücke und sag Jesus, es fühlt sich in meinem Leben gerade unrund an, zerrissen. Von allen Seiten zerrt es an mir. Ich bin überlastet. Aber Herr, ich gebe dir diese Bruchstücke meines Lebens. Und ich bitte dich, dass du etwas daraus machst zu deiner Ehre. Etwas Schönes, etwas, was dir gefällt. Und etwas, was anderen Menschen Mut macht, an dich zu glauben und an dir festzuhalten. Amen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Jesus, wir danken dir für deine grenzenlose Liebe, die du am Kreuz von Golgatha uns erwiesen hast. Danke, Herr, dass du dein kostbares Blut vergossen hast und dass keine Schuld, kein Versagen, keine Last, keine Sünde größer ist als das, was du am Kreuz von Golgatha für uns getan hast. Danke, Jesus. Herr, wir wollen wieder neu staunen über das, was du am Kreuz für uns getan hast, Herr. Und du blickst uns an heute Morgen. Du schaust jeden von uns an und sagst, ich liebe dich mit einer Liebe, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich sehe deine Situation. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wie es um dir bestellt ist. Und Jesus sagt dir heute Morgen, ich lasse dich nicht fallen. Ich halte dich an deiner rechten Hand. Auch wenn du stolperst, auch wenn du versagst, ich richte dich wieder auf. Ich stärke dich, weil du mein geliebtes Kind bist. Amen.